Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Weltweit wurden in den letzten Jahrzehnten knapp 3000 Klimaklagen eingereicht in fast 60 Ländern. Und immer mehr dieser Klagen landen inzwischen bei den höchsten Gerichten dieser Welt. Um Klima und Klimaziele geht es auch bei uns. Die Klimaziele der neuen Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche und was die Bundesregierung bei den Strom- und Gaspreisen für Verbraucher plant. In Berlin sammelt sich die Agrarlobby beim Deutschen Bauerntag. Die CDU-geführten Agrarländerminister haben im Vorfeld die Abschaffung des EU-Naturwiederherstellungsgesetzes gefordert. Wie sich in Zeiten der Klimaerwärmung Buchenwälder durch schonende Bewirtschaftung erhalten lassen, wird in Rheinland-Pfalz erforscht. Und im Verbrauchertipp geht es um die Vorsorge für den Stromausfall. Geld ist nicht alles, aber wer wo viel Geld investiert, sagt doch einiges aus. Wie viel ist Klimaschutz dieser Regierung wert? Wo liegen die Prioritäten? Das ist seit gestern etwas klarer, seitdem die Entwürfe für den Bundeshaushalt, den Klimafonds und für das Sondervermögen Infrastruktur vorliegen. Gestern hat zudem sich Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche beim Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, über die deutschen Klimaziele geäußert und daran ein Fragezeichen gemacht. Ann-Kathrin Büsker, was hat denn Reiche gesagt?
In einer Diskussion beim Tag der Industrie hat Reiche erklärt, Deutschland müsse flexibler werden, die Ziele seien zu starr. Sie stellte in den Raum, ob frühere Regierungen überhaupt durchgerechnet hätten, als sie das Ambitionsniveau nach oben geschoben hätten. Und sie stellte in Aussicht, dass sie eine sogenannte Harmonisierung mit internationalen Zielen für sinnvoll halten würde, sprich auf 2050 statt 2045 zu gehen. Wenngleich sie betonte, dass diese Forderung natürlich nicht durch den Koalitionsvertrag gedeckt ist, dort hatte man sich ja auf 2045 verständigt. Aber Stichwort Kosten. Eine Verschiebung um diese 5 Jahre, die würde für die Industrie gar nichts ändern. Denn aufgrund des europäischen Emissionshandels werden in den 2040er Jahren nicht mehr viele Verschmutzungsrechte zur Verfügung stehen, die die Unternehmen ja kaufen müssen, egal ob jetzt 2045 oder 2050 klimaneutral. Es gibt also längst einen Rahmen, der die Industrie in Europa in den 40er Jahren zur Klimaneutralität führen soll. Will man das nicht, müsste man den europäischen Emissionshandel abschaffen. Soweit geht die Bundesregierung noch nicht. Aber es gibt eben immer wieder Signale, dass Klimaschutz derzeit definitiv nur zweite Geige ist.
Sie haben sich ja den geplanten Bundeshaushalt genauer angeschaut. Wie bildet sich dieser Kurs in den Plänen ab?
Ja, man kann das ganz gut am Beispiel Energiepreise zeigen. Hier sollen künftig Gaspreise für Endverbraucher gesenkt werden. Die angekündigte große Strompreissenkung bleibt allerdings aus. Günstige Strompreise wären aber wichtig für die Elektrifizierung, also die Umstellung weg von fossilen Stoffen. Die Bundesregierung plant die sogenannte Gaspreisumlage, die die Gaspreise derzeit müh teurer macht, künftig aus dem Klima- und Transformationsfonds zu bezahlen. Und zur Erinnerung, Erdgas wird derzeit mit einem CO2-Preis belegt, also für das Klima teurer gemacht. Jetzt soll Erdgas dann künftig ab Januar 2026 staatlich runtersubventioniert werden. Was aber für EndkundInnen eben nicht kommt, ist die Absenkung der Stromsteuer um 5 Cent, die Union im Wahlkampf ja dick beworben hatte. Die gibt es erstmal nur für Unternehmen. Lediglich bei den Netzentgelten stellte Finanzminister Klingbeil gestern Dämpfung in Aussicht. Sprich, hier tut die Regierung mehr für Besitzer einer Gasheizung als für Besitzer einer Wärmepumpe.
Was tut sich sonst im Haushalt pro Klima, vielleicht auch klimaschädlich?
Also insgesamt steckt für das Klima schon eine ganze Menge Geld drin, insbesondere auch für den Ausbau der Bahn, der ja klimafreundlich wirken soll. Auch das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz wird weitergeführt. Da gehen Millionenbeträge etwa für Waldumbau und Moorwiedervernässung, die stehen da bereit. Der Verband kommunaler Unternehmen, der mahnt aber etwa, dass im KTF das Investitionsniveau für Klimaschutz unter dem des letzten Jahres bleibe. Also da ginge mehr. Und es gibt hochfragwürdige Posten, wenn wir auf das Sondervermögen Infrastruktur schauen. So soll zum Beispiel der Ausbau der LNG-Infrastruktur mit den Sonderschulden bezahlt werden. Das ist ein Posten, der fand sich vorher im regulären Haushalt. Die Chartergebühr für die Regasifizierungsschiffe, die soll also aus dem Sondervermögen kommen. Auch die Raffinerie in Schwedt soll Millionen aus dem Sondervermögen bekommen. Also das sind hier ganz klar Investitionen in fossile Infrastruktur. Da werden sich kundige JuristInnen nochmal anschauen, inwieweit das tatsächlich mit der geltenden Gesetzeslage machbar ist.
Ann-Kathrin Büsker hat sich angeschaut, inwieweit die Haushaltspläne der Bundesregierung dem Klimaschutz dienen.
Welche Mitsprache wird zugestanden? Und letztendlich hilft diese Zusage auch nicht, wenn, und da sehe ich die größte Schwierigkeit, bei allen finanziellen Ansprüchen, die unseren Haushalten blühen, auch kein klares Finanzierungskonzept dahinter gestellt wird. Leistung in diesem Bereich muss sich lohnen.
Da hörten Sie den Umweltbeauftragten des Deutschen Bauernverbandes, Eberhard Hartelt. Nur wenn es mehr Geld gibt, das machte Hartelt auf der Grünen Woche im Januar 2025 in Berlin klar, sei der Deutsche Bauernverband bereit, das EU-Naturwiederherstellungsgesetz in Deutschland umzusetzen. Also anders zu wirtschaften und im Interesse von Wasser und Natur weniger Dünger und Pestizide einzusetzen. Unter dem Motto mehr Politikwechsel wagen, lädt heute und morgen der Deutsche Bauernverband zum Bauerntag nach Berlin ein. Mehr Geld hat die neue Bundesregierung den Landwirten bereits im geplanten Haushalt versprochen. Das reicht wohl nicht. Die CDU-geführten Agrarminister der Bundesländer fordern jetzt auch noch die Abschaffung des Naturwiederherstellungsgesetzes. Aus Berlin, Nadine Lindner.
Es geht um die Wiedervernässung von Mooren, den Schutz von Wildbienen, die Wiederaufforstung mit heimischen Baumarten oder den Schutz von Ökosystemen im Wasser. Damit soll nach dem Willen der Europäischen Union sowohl die biologische Vielfalt als auch die Resilienz der Natur bei Veränderungen wie Dürren oder Hochwasserereignissen gestärkt werden. Sven Selbert vom Naturschutzverband NABU zu den Hintergründen des Naturwiederherstellungsgesetzes.
Also unserer Ansicht nach werden Lebensmittel auf gesunden Böden angebaut und mit ausreichend Wasser angebaut. Und Landwirte, die irgendwann keine gesunden Böden mehr haben und auch in immer extremeren Klimata zurechtkommen müssen, denen ist nicht geholfen.
Als EU-weites Ziel sollen bis 2030 auf mindestens 20% der Land- und 20% der Meeresflächen, die der Wiederherstellung bedürfen, Renaturierungsmaßnahmen greifen. Dabei können die Mitgliedstaaten selbst entscheiden, wie die notwendigen Veränderungen aussehen sollen. Sie sind für die Ausführung zuständig, in Deutschland in Zusammenarbeit mit den Bundesländern. Die Aufgaben des Naturwiederherstellungsgesetzes der Europäischen Union, das auch als Nature Restoration Law bekannt ist, sind groß, so wie die Kritik daran. Vor allem Bauern und Agrarverbände bleiben skeptisch. Der Deutsche Bauernverband spricht von einem rückwärtsgewandten und verfehlten Ansatz. Es müsse Anreize für Naturschutz statt Ordnungsrecht geben. Andreas Bitter vom Verband der Waldeigentümer AGDW sagt im Interview mit diesem Programm:
Der Widerstand lässt sich damit begründen, dass die Ausrichtung, die bisher gewählt wird, fachlich, aus unserer Perspektive fachlich unzureichend ist und dass die entsprechenden Vorgaben nicht praxistauglich erscheinen.
So zum Beispiel bei Vorgaben für heimische Baumarten zur Aufforstung. Vor wenigen Tagen folgte die nächste Stufe des politischen Widerstands gegen das EU-Gesetz. Alle CDU-Landwirtschaftsminister der Bundesländer haben sich an einen Brief an die Europäische Kommission gewandt. Sie fordern nichts anderes als das Ende der Regelung. Das Gesetz gefährde die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft, sei wenig praxistauglich und habe kein eigenständiges EU-Finanzierungsinstrument. Sven Schulze, CDU-Landwirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, zu den Hauptpunkten der Kritik.
Dass da Themen drin sind, die wir einfach so nicht akzeptieren können. Vielleicht mal kurz zusammengefasst. Hier geht es ja um die sogenannte Wiederherstellung der Natur. Und diese Thematik, wie es die Europäische Union lösen will, ist aus unserer Sicht mit enormen Einschränkungen verbunden.
So Schulze im Interview mit dem Deutschlandfunk und weiter.
Na, ich möchte eigentlich erreichen, dass diese Naturwiederherstellungsverordnung in der jetzigen Form aufgehoben wird, und zwar vollständig.
Mit dem Vorstoß haben die Landwirtschaftsminister auch für Irritationen in ihren Koalitionen gesorgt. Anke Erdmann ist Landesvorsitzende der Grünen in Schleswig-Holstein. Gemeinsam mit der CDU von Daniel Günther stellen sie die Landesregierung.
Was schon sehr erstaunlich ist, ist, dass die CDU-Landwirtschaftsminister keine Veränderungsvorschläge machen, sondern dass sie einfach alles auf Stopp setzen wollen. Und das ist wirklich sehr verwunderlich.
Kritik an dem Brief kommt aber auch von Umweltverbänden. Hier sieht man den Vorstoß der deutschen CDU-Landwirtschaftsminister als Teil einer größeren Strategie gegen EU-Umwelt- und Klimagesetzgebungen, wie zum Beispiel auch den Green Deal. Sven Selbert vom Naturschutzverband NABU.
Man muss das vielleicht ein bisschen in einem größeren Kontext sehen. Also wir sehen eben auf europäischer Ebene gerade einen ganz groß angelegten Versuch, den Green Deal ein Stück weit wieder rückzuabwickeln.
Das EU-Gesetz ist eigentlich unter Dach und Fach. Nur die EU-Kommission kann auch Änderungen anstoßen in einem sogenannten Omnibusverfahren. Dass die Kommission bereits beschlossene Regulierungen aufweicht, hatte sich allerdings schon bei der Abmilderung der CO2-Flottengrenzwerte gezeigt. Landwirtschaftsminister Schulze hofft nun auf ein ähnliches Szenario.
Wir erleben ja ganz aktuell, dass die EU-Kommission Themen zurücknimmt. Diese Omnibusverfahren, die jetzt gerade laufen, zeigen ja auch, dass die Europäische Kommission rund um Ursula von der Leyen verstanden hat, dass dieser Weg, den sie jetzt gegangen ist, über viele Jahre hinweg, dass das nicht der richtige Weg ist für Europa. Wir brauchen also weniger Bürokratie. Wir brauchen einen fairen Wettbewerb untereinander.
Wie geht es nun weiter? SPD-Bundesumweltminister Carsten Schneider bekräftigte zwar jüngst im Interview mit der Süddeutschen Zeitung seine Unterstützung für das Naturwiederherstellungsgesetz. Von einer Abschaffung des Gesetzes halte er nichts. Er sei froh über die politische Grundlage zum Schutz der Natur. Allerdings könnte sich an anderer Stelle etwas ändern. Die europäischen Mitgliedstaaten müssen bis zum 1. September 2026 die Entwürfe ihrer nationalen Wiederherstellungspläne an die EU-Kommission übermitteln. Und genau diese Frist scheint jetzt zu wackeln. Wie das Bundesumweltministerium in dieser Woche auf Nachfrage des Deutschlandfunks bestätigte, habe man sich an die EU-Kommission gewandt, um eine Fristverlängerung zu besprechen. Dieses Gespräch bleibe abzuwarten.
Nadine Lindner über die Diskussion rund um das EU-Naturwiederherstellungsgesetz. Unter anderem wird im Rahmen dieses Naturwiederherstellungsgesetzes darüber gestritten, wie schonend oder wirtschaftlich orientiert die Wälder bewirtschaftet werden sollten. Rheinland-Pfalz mit seinen Flussebenen an Rhein, Mosel und Nahe gehört zu den heißesten Regionen Deutschlands, aber es steht im Bundesvergleich nicht schlecht um den vorherrschenden Mischwald der Region. Die wichtigste Rolle spielt hier die Buche. Anke Petermann darüber, was der Buche beim Überleben hilft.
Im Mainzer Lennebergwald findet die Bucheninventur in einem Naturschutzgebiet statt. An 800 Punkten im ganzen Land nimmt ein Team von Landesforsten Rheinland-Pfalz Stichproben von bis zu 4 Buchen. Den ganzen Juni über, denn in diesem Monat entfaltet die Buche ihre Blätter vollständig. Andreas Hill leitet die Buchenaustriebsinventur.
Wir wollen eigentlich beobachten, wie treibt so eine Buche aus? Wie viel Blattmasse treibt die eigentlich aus?
Sind die Kronen so dicht und grün wie in dieser sogenannten Hauptaustriebszeit bei gesunden Bäumen üblich? Oder lichten sich die Kronen schon? Reduziert sich die Blattmasse, wirft die Buche sogar schon tote Äste ab.
Das ist eigentlich eine direkte Reaktion darauf, was sie in den Vorjahren an Stress und an Dürre und an Hitze erfahren hat.
In Rheinland-Pfalz erweisen sich der hohe Mischwaldanteil von 85% und der fast ebenso hohe Anteil von Wäldern, die altersgemischt in mehreren Schichten wachsen, als vergleichsweise widerstandsfähig, klimaresilient also. Ein Wald, so unterstreicht Landesforstministerin Katrin Eder von den Grünen,
der uns das gute Grundwasser gibt. Und gerade in Regionen wie hier in Rheinhessen haben wir eine Grundwasserneubildungsrate von nur noch 50%.
Umso wichtiger also, den Buchen Mischwald als Wasserspeicher und kühle Insel zu erhalten. Warum aber bleibt die eine Buche grün und gesund, während die andere am selben Standort Blätter abwirft? Inventurleiter Hill mustert die Gruppe der zufällig ausgewählten Laubbäume.
Hier ist einer, der ist komplett abgestorben, aber eigentlich ist die Struktur um diese Bäume relativ gleich. Also es ist wirklich schwierig herauszukitzeln, was hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass dieser Baum einen höheren Schadgrad hat oder vielleicht sogar abgestorben ist. Es ist extrem komplex.
Um die Komplexität zu erfassen, erhebt Landesforsten Rheinland-Pfalz Daten für 2500 Buchen landesweit, beobachtet dabei auch die direkte Umgebung der zufällig ausgewählten Bäume.
Uns treibt vor allem um, wie dicht dürfen die Buchen stehen und verträgt die Buche halt bei diesen Wetterlagen, extremer Hitze- und Trockenereignisse, verträgt die größere Weitstände, also wenn der Abstand zum nächsten Baum immer größer wird.
Buchen, die in dichten Beständen aufgewachsen sind, haben kaum Seitenäste unterhalb der Krone. Werden sie plötzlich mehr Licht ausgesetzt, weil der Nachbarbaum stirbt oder gefällt wird, kann die dann besonnte Rinde austrocknen, aufplatzen und abblättern. Der Stamm wird anfällig für Pilze und Insekten. Sonne wird der schattenliebenden Buche gefährlich, hat die Untersuchung ergeben.
Gerade für alte Buchen, einer alten Buche tut es gut, in geschlossenen Bereichen zu stehen. Und je weiter sie im Prinzip einen Freistand erfährt, und das kann durch natürliche Absterbeprozesse sein oder durch Durchforstung, desto sensibler ist sie auch gegen diese Schadereignisse.
Alte Bestände dieser Hauptbaumart mit hohen, schlanken Stämmen und dem geschlossenen Kronendach sind daher mit Vorsicht zu behandeln, so Joachim Langshausen von Landesforsten Rheinland-Pfalz. Über die Buche hat er promoviert.
Hier würden wir also die Holznutzung im Vergleich zu dem, wie wir es vielleicht mal früher gemacht haben, einfach zurückfahren.
Und wenn Bäume absterben, setzt Landesforsten Rheinland-Pfalz auf natürliche Versamung, auf Naturverjüngung also. Wie sie im Mainzer Lennebergwald schon funktioniert. In dem beobachteten Waldstück liegt der Stamm einer abgestorbenen Buche quer. Wo Sonnenstrahlen den Boden treffen, wachsen junge Triebe. Linde, Bergahorn und wieder Buche. In lichterer Umgebung entwickeln die Jungbäume mehr Äste am Fuß der Stämme. Martin Greve von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz sagt:
Vielleicht liegt die Hoffnung eher bei diesen Buchen, also bei der Verjüngung, dass das so der Wald der Zukunft ist.
Die jungen Buchen mit tief ansetzenden Ästen erobern sich sozusagen den Schatten zurück, den sie brauchen. Joachim Langshausen prognostiziert:
Wenn Sie hier in 5 Jahren nochmal hinkämen, dann würden Sie sehen, hier wird es ja richtig wieder dunkel. Selbstheilungskräfte sind auch schon da, dass die Buche sich ihr eigenes Waldinnenklima wieder schafft.
Lernen von gesunden Buchen ist das Ziel der Inventur.
Anke Petermann über den Wald der Zukunft. Im tropisch geprägten Brasilien haben Waldbrände erstmals die legalen und illegalen Rodungen als Ursache für Waldverlust überholt. Dieser ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Aus Rio de Janeiro, Anne Herberg.
300.000 Quadratmeter Wald sind im vergangenen Jahr in Brasilien durch Brände zerstört worden. Das ist eine Rekordfläche, so groß wie Italien. Diese Zahlen hat der brasilianische Waldmonitor MapBiomas am Dienstag veröffentlicht. Die zerstörte Fläche liege damit etwa 60% über der durchschnittlich zerstörten Fläche in den vergangenen 4 Jahrzehnten, hieß es in dem Bericht. Während die illegale Abholzung im vergangenen Jahr abgenommen hat, wurden Brände damit zur Hauptursache der Waldzerstörung, vor allem im Amazonasgebiet. Die Kombination aus leichten, zündlicher Vegetation, niedriger Luftfeuchtigkeit und dem Einsatz von Feuer hat die perfekten Bedingungen für eine großflächige Ausbreitung geschaffen, sagte Felipe Martinechen, Amazonas-Koordinator bei MapBiomas. Sobald der Wald brenne, verliere er an Feuchtigkeit und Bewaldung. Dadurch werde er noch anfälliger für weitere Brände. Auch im Feuchtgebiet Pantanal, das größtenteils zu Brasilien gehört, gab es im vergangenen Jahr verheerende Brände. Eine beispiellose Dürre trug zu diesem Rekord an Waldbränden in Brasilien bei, insbesondere im Amazonasgebiet. Behörden und Experten führten die Brände unter anderem auf die Rodung von Land- und Weideflächen durch Landwirtschaft zurück.
Aus Rio, Anne Herberg. Wohnungsmangel, verstopfte Straßen, viele Nippesläden in immer mehr Tourismushochburgen rebellieren Einheimische gegen die Massen von außen. Brüssel hat deshalb eine Strategie für nachhaltigen Tourismus vorgeschlagen. Aus Brüssel berichtet Andreas Meyer-Feist.
Apostolos Tsitsikostas hat einen Job, den es früher so nicht gab in der Brüsseler Spitzenbehörde. Der griechische Politiker ist der erste EU-Kommissar für Tourismus. Beim Treffen mit den Ministerkollegen aus den EU-Ländern präsentierte er seine Vision für Europa als attraktives Reiseziel mit viel Potenzial.
I never use the term overtourism.
Ich verwende den Begriff Übertourismus nie, weil ich glaube, dass es so etwas überhaupt nicht gibt. Zu viele Touristen gibt es nicht. Und in dieser Beziehung arbeiten wir jetzt an der Marke Europa als Reiseziel.
On the branding of Destination Europe.
Bis April nächsten Jahres will der EU-Kommissar eine neue Strategie für nachhaltigen Tourismus auf die Beine stellen, in der das Wort Übertourismus nicht vorkommen soll. Doch es gibt Widerspruch aus den EU-Mitgliedsländern.
Sustainability means economic sustainability, social sustainability and of course environmental sustainability.
Wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit, schön und gut, sagt die griechische Tourismusministerin Olga Kefaloyani. Um das zu bezahlen, sei aber die EU-Kommission am Zug, also solle dafür auch ein neuer Topf aufgemacht werden. Österreichs Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehentner-Piewald warf Brüssel vor, Einheimische zu verschrecken. Vernünftige Lösungen seien blockiert worden. Brüssel habe verboten, Touristen mehr bezahlen zu lassen als Einheimische. Dieses Verbot gehöre aufgehoben.
Egal, ob es beim Museumsbesuch ist oder beim Strandbadbesuch oder beim Fahrt mit der Seilbahn, dass es eben günstiger ist für die einheimische Bevölkerung und damit besser akzeptiert wird.
Der zuständige EU-Kommissar sagt, unterschiedliche Preise seien ungerecht und abschrecken dürfe man die Touristen auch nicht, etwa mit Fake News in den sozialen Medien. Vor 2 Jahren schaffte es ein angebliches Rollkofferverbot in Dubrovnik in die Schlagzeilen der Weltpresse, weil die Koffer auf dem Pflaster angeblich so viel Lärm machen würden. Nichts davon sei wahr und vieles auch nicht gesetzeskonform, etwa den Bau neuer Apartments für Touristen zu verbieten.
I think it's one of the Paramount,
weniger bekannte Regionen zu entwickeln, das ist das Wichtigste, fordert Kroatiens Tourismusminister Tonči Glavina. Wir brauchen smarte Lösungen in den Regionen, die stark besucht werden. Die Altstadt des malerischen Küstenstädtchens Dubrovnik misst nur 400 mal 300 Meter. 15.000 Besucher kommen hier täglich hinein. Einer der wichtigsten Fortschritte, es gibt inzwischen KI-gesteuerte Hinweise, wenn die Altstadt zu voll ist. Die EU-Kommission sieht in der künstlichen Intelligenz eine Option, Touristenströme zu lenken.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Nach dem Blackout in Spanien beschäftigen sich viele Menschen auch bei uns mit einem solchen Ernstfall, auch wenn er bei uns deutlich unwahrscheinlicher ist. Ein Notfallvorrat kann immer helfen, der Verbrauchertipp von Hilbe Braun.
Ein Stromausfall kann jederzeit und völlig unerwartet auftreten. Hält er länger an, bricht das komplette öffentliche Leben zusammen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erklärt aber, dass Deutschland eine sehr zuverlässige Stromversorgung hat. René Funk ist Vizepräsident des Amtes.
Die Bundesnetzagentur gibt dabei die durchschnittliche Versorgungsunterbrechung je Letztverbraucher, also je Haushalt, für das Jahr 2023 mit 12,8 Minuten an. Und das ist ein wirklicher Spitzenwert im europäischen Vergleich.
In Spanien gab es 2023 eine durchschnittliche Unterbrechung der Stromversorgung von 31 Minuten, in Norwegen sogar 90 Minuten. Das heißt, gute Werte für Deutschland und ein geringes Risiko.
Dennoch kann auch ein langanhaltender und flächendeckender Stromausfall auch in Deutschland nicht ausgeschlossen werden. Gerade in Anbetracht der angespannten Sicherheitslage in der Welt, insbesondere auch in Bezug auf Sabotage und Cyberangriffe.
Aber auch andere Szenarien wie Hochwasserlagen können einen Stromausfall zur Folge haben. Doch was genau passiert bei einem flächendeckenden Stromausfall? René Funk.
Kein Strom bedeutet kein Licht, keine Möglichkeit zu kochen, eingeschränkte Wasser- und Wärmeversorgung, Apotheken und Supermärkte haben geschlossen, Ampeln fallen aus, der Bahnverkehr fällt aus, kein Benzin an Tankstellen, kein Bargeld in Automaten.
Sind nur einige Beispiele. Das gewohnte Leben ändert sich von einer auf die andere Minute. Deshalb ist Vorsorge so wichtig. Dabei gibt es 4 zentrale Punkte. Der erste ist, für ausreichend Wasser zu sorgen, mindestens 1,5 bis 2 Liter pro Person als Lebensmittel pro Tag.
Und viertens, letztens wichtig, Hygieneartikel, Desinfektionsmittel, Feuchttücher, gerade wenn die Wasserversorgung nicht funktioniert, und natürlich Medikamente. Zum einen Medikamente, die man tagtäglich benötigt, aber auch eine Reiseapotheke, die wichtigsten Grundmedikamente wie Schmerzmittel enthält, Mittel gegen Übelkeiten, Durchfall und Pflaster.
Vorsorgen sollten Verbraucher für mindestens 3 Tage, bestenfalls für 10. Bei der Vorsorge spielen die individuellen Bedürfnisse eine große Rolle. Dabei sollte man auch an die Menschen denken, die nur eingeschränkt für sich sorgen können, wie Ältere oder Kranke. Bei Kindern sollte man immer daran denken, sie zu beschäftigen und Ablenkung bereitzustellen. Birgit Brendel ist Rechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Sie empfiehlt auch kleine Hilfsmittel wie Teelichter oder Streichhölzer.
Daneben sollte man auch eine Bargeldreserve im Haus haben, dass die persönlichen Dokumente gut geordnet sind, dass sie griffbereit sind, sodass man sie, sollte man die Wohnung verlassen müssen, gut packen kann.
Viele Spezialgeräte sowie spezielle Lebensmittel für den Notfall aus dem Internet seien weder praktisch noch notwendig.
Verzichtbar sind auch fertige kommerzielle Notfallrucksäcke. Auch die sind sehr teuer. Hier kommt man auch wiederum besser weg, wenn man seinen individuellen Rucksack im Ernstfall packt. Hier hilft die Checkliste des Bundesamtes für Katastrophenschutz weiter. Verzichtbar sind auch ungeeignete Kocher, also die für Innenräume nicht geeignet sind, beziehungsweise wo das Brennmaterial völlig ungeeignet ist.
Sehr wichtig ist es, außerdem gut an Informationen zu kommen, zum Beispiel über die Nina Warn App oder in der eigenen Gemeinde, sagt René Funk.
Auf der anderen Seite sich auch bei den Städten, Kreisen informieren, nach kommunalen Notanlaufstellen. Das können Feuerwehren sein, Rathäuser, das ist sehr individuell, je nach Kommune. wo man Informationen erhält, aber auch eine erste Grundversorgung, erste medizinische Hilfe und auch ganz wichtig, seine Handys aufladen kann, um mit Verwandten und Freunden dann auch entsprechend zu kommunizieren.
Kleine Powerbanks können ein Smartphone ein- bis zweimal aufladen. Für mehrere Tage ist eine größere Powerbank mit etwa 20.000 mAh empfehlenswert.
Soweit der Verbrauchertipp von Hilde Braun. Und an dieser Stelle ein Hallo an die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6C des Kaiserin-Augusta-Gymnasiums aus Köln, die bei uns nämlich im Funkhaus zu Besuch sind. Was sich am zweiten Tag des NATO-Gipfels in Den Haag tut, hören Sie ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.